undone.
Ein kalter Februarmorgen. Irgendwann in den 1960er Jahren. Ein junger Mann liegt auf einem Dach in San Francisco. Er ist in eine Decke eingewickelt und schaut in den Himmel. Einige Wochen zuvor hat er etwas Historisches geschaffen. In Kalifornien organisiert er das Trips Festival. 10.000 Menschen versammeln sich damals für Musik und, ja, LSD-Trips. Das Trips Festival macht die Hippie-Bewegung groß und bekannt. Und der Mann auf dem Dach wird sowas wie ihr Gründervater. Sein Name? Stuart Brand. An diesem Tag im Februar aber liegt Brand alleine hier. Mit ein bisschen LSD. Und vermutlich liegt es daran, dass er plötzlich eine Vision hat. Er sieht sich selbst von außen, schwebt über der Stadt. Er zoomt raus, sieht die bunten Häuser, die Golden Gate Bridge. Er zoomt weiter heraus und sieht die Erde. Es sind die 60er Jahre. Eine Zeit, als kein Mensch jemals ein Foto unseres Planeten von außen gesehen hat. Aber dieser junge Mann auf dem Dach, auf LSD, hat vor seinem inneren Auge in diesem Moment eine sehr klare Vorstellung davon. Und stellt sich eine ganz einfache Frage.
Why haven't we seen a photograph of the whole Earth yet?
Warum eigentlich haben wir noch kein Bild der ganzen Erde gesehen?
Viele Menschen haben im Rausch große Ideen, Ambitionen, geniale Einfälle, stellen sich die ganz großen Fragen, die allesamt am nächsten Tag nicht mehr ganz so gewichtig erscheinen. Doch nicht so unser Mann auf dem Dach. Die Idee vom Bild der Erde bleibt in seinem Kopf, auch als der Rausch nachlässt. Er startet eine Kampagne. Und einige Zeit später veröffentlicht die NASA tatsächlich das erste Bild der ganzen Erde. Aufgenommen aus dem Weltraum.
The whole damn thing was alive, you could see that. And it was a hopeful image.
Das ganze verdammte Ding. Voller Leben. Seine Vision vom Bild der Erde, von der blauen Kugel in der großen Weite des Alls, sie inspiriert Millionen. Was als LSD-Trip beginnt, verändert das Verhältnis der Menschen zum Planeten, den sie bewohnen.
Brand gründet ein Magazin und nimmt das Bild von der Erde für das Cover. Er nennt es Whole Earth Catalog. Es wird ein Riesenerfolg. Und abermals inspiriert Brand Tausende.
When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog.
Auch Steve Jobs liest es. Der Mann, der später Apple gründet.
One of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand.
Es wird die Bibel einer Generation. Wie Google, bevor es Google gab. Stuart Brand selbst gründet einen der ersten Internetclubs, organisiert die erste Hackerkonferenz. Er glaubt an das Internet, lange bevor wir alle ein Modem haben. Brand hat einfach das Gefühl für the next big thing, als könnte er in die Zukunft sehen. Und wenn alle anderen ihm gefolgt sind, ist er längst an einer neuen Sache dran.
Es gibt einen TED-Talk. Eine Rede von Stuart Brand. Gehalten hat er die Jahrzehnte nach seinem LSD-Trip in San Francisco. Man kann sich das Video noch auf YouTube anschauen. Er trägt eine helle Hose und ein schweres grünes Hemd mit so großen Taschen auf der Brust. Mit einem Karabinerhaken hat er eine sehr kleine Tasche am Gürtel festgemacht. Sieht ein bisschen so aus, als würde er gleich eine Tour im nächsten Nationalpark geben wollen. Brand, mittlerweile ein älterer Herr mit weißem Haarkranz, spricht über den Tod.
Extinction. It's a different kind of death. It's bigger.
Über den großen Tod, das Aussterben von ganzen Spezies, Tierarten.
The Tasmanian tiger. It was hunted until there were just a few left to die in zoos.
Er zählt Arten auf, Tiere, die nationale Symbole waren, die ganze Ökosysteme erhalten, die den Menschen etwas bedeutet haben. Jede Viertelstunde stirbt auf der Erde gerade eine Art aus. Unwiederbringlich. Vergangen für immer. Oftmals bevölkerten diese Arten den Planeten sehr viel länger als wir. Wenn Stuart Brand heute auf die Erde schaut, auf diese blaue Kugel im Weltall, dann sieht er,
humans have made a huge hole in nature in the last 10,000 years.
Wie wir Menschen einfach ein riesiges Loch in die Natur gesprengt haben.
There's a sense of deep tragedy that goes with these things.
Es ist eine schwere Tragödie, schwer ein Wort dafür zu finden. Extinction, Massenaussterben. Diese Tragödie, die auch unser Überleben hier gefährdet, das kann einen traurig stimmen.
Sorrow,
wütend, findet Brent.
Anger, mourning.
Es schmerzt. Doch Stuart Brent, der der Welt schon häufig eine unglaubliche Vision präsentiert und am Ende recht behalten hat, dieser Stuart Brent steht vor einigen Jahren also auf dieser TED-Bühne und hat, vielleicht zum letzten Mal, eine sehr große Idee.
But some species that we killed off totally, we could consider bringing back to a world that misses them.
Er will das Massensterben nicht nur verlangsamen, stoppen. Er will es umkehren, die Zeit zurückdrehen.
Tonight's topic is de-extinction.
Er möchte verlorene, ausgestorbene Tierarten wieder auferstehen lassen.
Oh my gosh. De-extinction.
Nur, ist das wirklich eine gute Idee?
Some very smart scientists are working on a way to revive not dinosaurs, but other extinct species. Should they?
Nach dem großen Aussterben, die große Rückkehr.
Jurassic Park was a bad idea. Pleistocene Park is no better.
Ich bin Patrick Stegemann.
Ich bin Marlene Klaffs. Und ihr hört Enten, die Rückkehr. Folge 1. Wir sind Götter. Ich hocke auf der Rückbank von einem riesigen Jeep und vorne am Steuer sitzt Joseph Wandera, mein Fahrer und Guide. Seit 4 Jahrzehnten fährt er Leute hier rum. Egal, was wir in den nächsten Stunden sehen werden und egal, wie lange Joseph das schon macht, er hat eine ansteckende Begeisterung. Ob Warzenschwein oder Elefant, Joseph hat immer das gleiche Wort parat. Wow.
Wow. Wow.
Als würde er all das, wie wir, zum ersten Mal sehen.
Wow.
Ich bin in Olpegeta, einem Naturreservat. Es ist noch früh am Morgen, 6 Uhr. Die Sonne ist gerade hinter Mount Kenya aufgegangen. Die Plastikplanen von unserem Jeep sind nach oben gerollt. Der Fahrtwind weht kühl ins Auto. Wir halten an, schauen einem Büffel dabei zu, wie er in ein Wasserloch klettert, ein bisschen trinkt und dann
oh my God, it's pink in the water.
Ins Wasser pinkelt. Kilometerweit Steppe, Büsche, wilde Tiere. Nur ab und zu sieht man eine Gruppe Ranger, die Sandpisten entlang joggen.
Wow, with a gun. Oh, that's a hell of a joke.
Einer davon hält ein Maschinengewehr locker in der rechten Hand.
What's the gun for?
Ich darf das Auto nicht verlassen. Die Ranger sind bewaffnet. Wir alle sind potenziell Futter.
In case of any animals can attack you.
Ich bin hier, um Nashörner zu besuchen. Ein Tier, über das ich, ehrlicherweise, bis vor kurzem ziemlich wenig wusste. Was ich online finde. Ein Nashorn kann nicht gerade aussehen. Es sieht sowieso ziemlich schlecht. Eigentlich interessiert es sich nur für das, was es riechen kann. Seine ganze Welt besteht aus Gerüchen. Es dauert ein wenig, bis sich meine Augen an die Savanne gewöhnt haben. Die Farben hier, braun, grün, grau. Doch nach einigen Stunden höre ich auf, Steine mit Nashörnern zu verwechseln.
Wow, wow.
You think they can smell us?
Yes, of course. They're
vor uns eine Gruppe Nashörner. 2 junge Bullen richten ihre Köpfe auf, schnüffeln in den Wind.
Wow, it's so massive.
Nashorn ist nicht gleich Nashorn. Es gibt ganz verschiedene Arten. Java-Nashörner, Spitzmaul-Nashörner, Breitmaulnashörner.
Yeah, we are really close.
Making noise.
Was alle dieser Nashörner gemeinsam haben, sie sind meistens von Vögeln umgeben.
The birds are called the oxpecker, red-billed oxpecker.
Yeah, that makes sense.
Oxpecker, oder auf Deutsch eine ziemlich buchstäbliche Übersetzung ihrer Tätigkeit, Madenhacker.
It has yellow and red bill.
Yeah.
Gibt's mit gelbem und rotem Schnabel.
Hey, guck mal.
Und die verschiedenen Nashornarten, auf denen die Madenhocker sitzen, haben noch etwas gemeinsam. Sie sind alle vom Aussterben bedroht. Aber sie existieren noch in freier Wildbahn. Doch die, zu denen ich eigentlich auf dem Weg bin, sie haben ein eigenes umzäuntes Gehege, werden extrem gut bewacht. Denn eigentlich sollte es sie gar nicht mehr geben.
Oh, the one who is coming to welcome you is Najin. That is one of the last northern white rhinos.
Vor mir steht Najin, ein nördliches Breitmaulnashorn. Keinen Meter entfernt. Daneben ein Pfleger in grünem Einteiler und Gummistiefeln. Zachariah Mutai.
Come on, here. Good girl. Come on. Nai.
Wenn ich die Hand ausstrecken würde, könnte ich ihr einfach über den Rücken streicheln.
Gott, das ist riesig.
Najin ist nicht irgendein Nashorn, sondern wahrscheinlich eines der seltensten Säugetiere der Welt. Unweit von uns der Zaun und ein Wachturm.
And her daughter is one facing down toward the fence.
Die beiden Nashörner sind Fatu und Najin, Mutter und Tochter.
Hi Najin.
Oh, da haben wir geworden.
Ja, die haben so einen kleinen Flaum an den Ohren.
An ihren wackelnden Ohren viele zarte schwarze Härchen. Ihre langen Hörner sind übersät mit Flecken und Rissen. Die Nashörner, die hier vor mir stehen, sind nördliche Breitmaulnashörner. Die letzten ihrer Art.
We call it the white rhinos in Swahili, Kifaru Mweupe. Kifaru Mweupe.
Seit 16 Jahren kümmert sich Zachariah Mutai um sie. Er wohnt nicht weit von ihnen entfernt. Sie sind Freunde. Zachariah und die Nashörner.
I've been looking after them for the last 16 years now, since they came, from day one up to now. Yeah, and we're good friends with them.
You're good friends with them?
Yeah.
Die nördlichen Breitmaulnashörner, die hier vor mir sehr laut Gras mampfen, sind nur am Leben, weil ein verrückter Sammler in Tschechien im letzten Jahrhundert einige in seinen Zoo geholt hat und sie Jahrzehnte später in diesen Nationalpark gebracht hat. Und jetzt stehen sie einfach hier. Direkt vor mir. Die letzten Nashörner ihrer Art. Sie grasen, schauen ab und zu mal hoch in meine Richtung. Und dann trotten sie davon. Verschwinden aus meinem Blickfeld. Ich höre noch ihr Stapfen. Und dann war's das.
You know, I've been doing safaris in Uganda. The last time I did safari in Uganda.
Vor ein paar Jahrzehnten hat Joseph die letzten von ihnen noch in freier Wildbahn gesehen. Echte, wilde, nördliche Breitmaulnashörner.
At that time, were they in the wild or were they being
protected? In the wild, just in the wild.
Als die Leute, die hier in Olpegeta arbeiten, das hören, können sie es kaum glauben. Joseph ist vielleicht einer der letzten Menschen, der die Nashörner noch an ihrem ursprünglichen Lebensort gesehen hat.
Oh my, that is wild.
That is wild.
That is wild. That's the wildest thing I've had today.
Aussterben. Das klingt irgendwie historisch. Nach etwas, das lange her ist, vor unserer Zeit, vergraben in der Geschichte. Aber Aussterben ist am Ende eben auch Sterben. Als letztes Sterben. Dabei zusehen, wie alle anderen um einen herum verschwinden. Aussterben hat kein festes Datum. Es passiert. Irgendwann ist das letzte Tier seiner Art einfach weg. Gerade leben wir im sechsten Massenaussterben. Millionen Arten werden es nicht überleben. Das letzte, das fünfte Massenaussterben, das hatte ein prominentes Opfer. Die Dinos. Hinweggerafft von einem Asteroideneinschlag, der das Klima auf der Erde radikal verändert hat. Aber dieses Mal ist die Naturgewalt der Mensch. Wir.
Yeah, we are the most dangerous creatures on this planet. Yeah.
Zachariah pflegt viele Jahre die letzten drei ihrer Art. Fatu, Najin Mutter und Tochter, und den Bullen Sudan.
And he was so gentle, he was a friend to many people.
Sudan ist das letzte männliche Breitmaulnashorn, eine Art Ikone. Sogar ein Tinder-Profil hat er. Sie nennen ihn The Most Eligible Bachelor, also ein sehr begehrter Junggeselle. BesucherInnen aus der ganzen Welt kommen, um ihn zu sehen. 2 Tonnen schwer, aber zahm wie ein Golden Retriever. An einem Sonntag 2018 bricht Sudan zusammen. Zakaria Mutai erinnert sich noch genau. Die ganze Nacht sitzen die Pfleger bei ihm. Sie füttern ihn mit Bananen, die sie mit Schmerzmitteln gefüllt haben.
I was there with him until the last minute. Yeah.
Aber Sudan wird nicht mehr aufstehen. Sie streicheln über seine raue Haut, entschuldigen sich bei ihm für ihre Fehler, verabschieden sich. Dann schläft eine Tierärztin ein. Der Himmel ist wolkenfang. Es fällt leichter Nieselregen.
Everything by that day it was standing still. The only sound I can still recall was like the one from the white-bellied go-away birds.
Alles war still, sagt er. Das Einzige, was er noch hört, sind die Weißbauch-Lärmvögel.
That was the only sound we could hear. It sounds like the go-away birds were telling us to leave, because the go-away birds normally make a sound like go, go.
Sudan stirbt an einem Montag, am 19. März 2018. Das letzte männliche nördliche Breitmaulnashorn. Übrig bleiben Fatu und Najin, Mutter und Tochter. Doch etwas von Sudan hat die Zeit überdauert. ForscherInnen extrahieren das letzte Sperma von ihm und verschicken es in ein Labor. Nach Berlin.
Entschuldigung, wir mussten einen Leoparden untersuchen im Zoo.
Wir sind mit Thomas Hildebrand verabredet, Professor für Wildtierforschung. Früher morgen hat ihn der Zoo zu einem Notfall gerufen. Hildebrand ist Wissenschaftler, einer der führenden seines Faches. Aber auch Arzt, so etwas wie ein Tiergynäkologe. Das Leibniz-Institut, in dem wir ihn treffen, sowas wie eine Kinderwunschklinik. Nur, dass es hier eben um Wildtiere geht. Elefanten oder...
Wie geht's dem Leoparden?
Leoparden mit Uterusproblem.
Der soll Kinder kriegen, aber im Augenblick hat er ein Uterusproblem.
Also eine Leopardin?
Eine Leopardin, ja. Eine persische Leopardin.
Das ist sein Job. Tiere reproduzieren. Er hilft ihnen, schwanger zu werden, Nachwuchs zu bekommen.
Das ist erlaubt, wir können uns mal angucken.
Sein Büro hat er direkt neben dem Berliner Tierpark. Ein dreistöckiger Zweckbau. Hildebrands Büro ist behangen und vollgestopft mit Erinnerungen und Artefakten seiner Arbeit. Hier stehen die konservierten Hoden eines Riesensalamanders herum, auf dem Fensterbrett der Kopf eines Nashorns. Bilder von Tieren und von Hildebrand selbst in Schwarz-Weiß. Und das sind Sie als Kind mit einem kleinen Elefanten?
Wo? Ja, das bin ich als Kind, ja.
Daneben ein Farbfoto. Der Kleidung nachzuurteilen, eindeutig 90er Jahre. Ein blondes Mädchen, ein jüngerer Hildebrand, vielleicht in seinen 40ern. Und gemeinsam sitzen sie auf einem großen grauen Rücken.
Und das ist meine Tochter mit mir auf dem Elefanten.
Oh, wann war das und wo?
Das war 1997.
Das ist ein echter Elefant.
Das ist ein Zirkuselefant, ja. Hm, echter. Den haben wir immer abgesammt. Ja, ist vielleicht nicht ganz jugendfrei.
Ach, na ja, schon okay. Überhaupt. In Hildebrands Arbeitsalltag dreht sich ziemlich viel um Tiersperma und um Eizellen. Den Ursprung des Lebens halt.
Thomas Hildebrand will uns etwas zeigen. Die größte Sperma- und Eizellenbank Europas.
Gut gesichert.
Ja.
Ja, ja.
Ist viel wert.
Ja.
Wir stehen vor einem Flachbau auf dem Gelände des Instituts, schmucklos, aber mit einer sehr dicken Stahltür und einem Nummernschloss gesichert. Denn was dahinter wartet, ist ziemlich wertvoll.
Wie viel für ein Nashorn?
Das ist nicht bezahlbar.
Darf auch nicht gehandelt werden.
Aber um es zu erzeugen, kostet ein Embryo ungefähr 250.000 Euro.
Denn hier, in diesen Tanks, lagert das Sperma von Sudan, dem Most Eligible Bachelor in der Nashornwelt. Und das von zahlreichen anderen Arten, die in der Wildnis bereits ausgestorben sind.
Man darf dann nicht als Unbefugter rein, aber dadurch, dass sie mich dabei haben.
Dieses sehr gut geschützte Gebäude nennen die ForscherInnen hier Kryobank. Andere sagen dazu Frozen Zoo. Ergibt Sinn. Würde man all das Leben, das hier konserviert, tiefgefroren schlummert, würde man all das erwecken. Man hätte einen sehr wilden Zoo beisammen. Aber wenn man selbst drinnen steht, irgendwie unspektakulär. Ein fensterloser Raum mit Neonlicht, Wände gekachelt, darin zwei Dutzend weiße Edelstahltanks mit blauem Deckel. Als Hildebrand einen dieser Deckel öffnet, dampft es etwas.
Die Brille kommt dahin. So, jetzt brauche ich aber hier, braucht man eine Brille, wenn man an den Proben arbeitet, und man braucht Sicherheitshandschuhe.
Hildebrand zeigt uns den Inhalt eines Tanks, schraubt ihn auf. Im Hintergrund rauscht die Lüftung.
Hier sind mehr als knapp 400 Arten mit von uns im Labor gezüchteten Zellen. Wir haben Spermien von ca. knapp 100 Tieren, also einschließlich Vögel, Kraniche zum Beispiel haben wir ein großes Programm. Und Säugetiere, Elefanten.
Die Tanks sind auf minus 196 Grad gekühlt mit flüssigem Stickstoff.
Aber das ist jetzt so mit den toten Tieren?
Mit den lebenden Proben. Sie sind alle diese, sind alle im flüssigen Stickstoff. Das heißt minus 196 Grad. Und hier sind die wertvollen Proben drin.
Rund 400 Arten sind hier gelagert. Ei- und Spermazellen, nicht selten auf abenteuerliche Art gewonnen. Zum Beispiel,
wir nennen das Frozen Dumbo.
Frozen Dumbo.
Haben wir insgesamt über 10 Liter Elefantensperma gesammelt. Mit Helikopter haben wir die Bullen narkotisiert, Sperma gewonnen, eingefroren und dann nach Europa gebracht.
Eine Probe, die Thomas Hildebrand besonders wichtig ist, das Sperma vom nördlichen Breitmaulnashorn, von Sudan. Doch nicht nur das. In den Gefrierbehältern schlummert noch etwas anderes.
Dann sind hier die Hälfte der nördlichen Breitmaulnashorn-Embryonen, die befinden sich auch hier.
Hildebrand erschafft hier im Labor das, was in freier Wildbahn nicht mehr entstehen kann. Embryos des nördlichen Breitmaulnashorns.
Das sind quasi die OP-Umhänge.
Was?
Das sind die OP-Umhänge, oder?
Ich stehe neben Thomas Hildebrand im Zoo in Osnabrück. Der spannt gerade schwarzes Gaffertape über grüne Plastikfolien.
Nee, nicht OP, zum Ausräumen des Darms.
Ah, okay.
Wenige Meter entfernt von uns steht eine Nashornkuh. 2 Tonnen schwer. Sie stapft hin und her in ihrem kleinen Gehege. Das ist ausgegossen mit Beton, ein paar Fenster, deren Blick nirgendwo hinführt. Die Decke ist vielleicht 2,5 Meter hoch.
Das ist die Lea.
Ja, genau, das ist unsere Kandidatin. Genau.
Die anderen sind dann nicht raus.
Okay.
Ein Nashornembryo zu erstellen, wie im Frozen Zoo in Berlin, ist extrem kompliziert. Deshalb müssen Hildebrand und sein Team es üben. Das machen sie natürlich nicht mit Fatou und Najin, den letzten beiden ihrer Art. Viel zu riskant. Sondern mit ihren nächsten Verwandten. Den südlichen Breitmaulnashörnern. Artverwandt, aber durch jahrtausendelange Trennung haben sie evolutionär eine andere Abzweigung genommen. Genau deshalb ist Hildebrand im Osnabrücker Zoo. Um Lea ein paar Eizellen zu entnehmen, anschließend Embryos zu kreieren und genau diesen Prozess im Stall und im Labor zu üben. Neben dem Stallgehege von Lea packen Hildebrand und sein Team ein Dutzend Leute ihr Equipment aus. Sogar Pfleger Zakaria Mutai ist aus Kenia angereist, um sich die Prozedur anzuschauen. Hildebrand schiebt 3 Meter lange Koffer auf einen Tisch.
Nee, auf die Waffenkoffer links.
Es sind Waffenkoffer. Darin eigens entwickeltes Equipment, um weit genug in den Nashornhintern zu kommen.
Kannst du dir den ersten Fall so schnell wie möglich schicken? Die ist ein bisschen aufgeregt.
Jeder Eingriff, wie das erste Mal. Nie Routine, sagt Hildebrand.
Wenn irgendwas passiert, dann wird das gesamte Programm dadurch überschattet. Und deswegen ist jeder Patient wie der erste Patient.
Die Anästhesistin bringt sich in Stellung. Zielt mit einem Blasrohr auf eine Stelle zwischen Ohr und Nacken.
Schau mal hier. Schau mich an.
Der leitende Anästhesist lehnt am Stallgeländer. Fixiert Lea. Lockt sie mit seiner Stimme.
Ja, ich bin hier.
Nashörner sehen kaum. Sie orientieren sich vor allem über das, was sie hören. Lea bewegt sich ein bisschen. Dann schießt die Anästhesistin den Pfeil. Wie lange wartet man jetzt?
Na, 20 Minuten.
Und dann weiß man, ob's.
Na, früher sieht man schon einen Effekt, aber der volle Effekt setzt intramuskulär nach 20 Minuten ein.
Und dann warten wir.
Thomas, habt ihr ein bisschen Stroh da, dass wir ein schönes Bett machen können? Ja?
Nashorn in Narkose zu legen, ist gar nicht so einfach. Es kann nicht zum Vorgespräch kommen, sagen, was es für Vorerkrankungen hat, was es zum Frühstück gegessen hat, ob es lange genug nüchtern ist, wie es sich gerade so fühlt. 7 Jahre lang haben sie daran gearbeitet, herauszufinden, welche Medikamente es in welcher Dosis braucht, um ein Nashorn stabil zu narkotisieren.
Sie wackelt schon.
Irgendwann kippt Lea um. 2,5 Tonnen knallen auf den Betonboden.
Oh, we have to pull her. Shit.
Aber an der falschen Stelle.
Mmh. Ganz schöne Kacke. Ist das eine total schlechte Position. Der Hals ist geknickt und der Arsch ist an der Wand.
Sie holen Seile, Gel, Wasser.
Also wir müssen das Nashorn ziehen.
Zum Nashorn ziehen. Okay. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich besorg was.
Mach mal schon. Der Hals ist ein bisschen blöd. Also wäre schon gut, bald.
Ja. Aus einer Plastikflasche verteilen sie Gel überall auf dem Boden.
Die wird rutschen wie bei der Schlittenfahrt.
Ein Dutzend Menschen versammeln sich um das auf dem Boden schlummernde Nashorn. Dann zählen sie.
Na ja.
Und ziehen. Und tatsächlich, dieses riesige Nashorn, 2,5 Tonnen schwer, schlittert über den Betonboden in die Mitte des Raums. Dann geht's los.
Habt ihr jetzt Ketamin gegeben? Können die hinten anfangen?
Ja.
Sie spülen erst den Darm von Lea aus. Dann werden Hildebrand und seine Kolleginnen mehr als eine Stunde lang hinter den Nashornhintern kleben und versuchen, Eizellen zu ernten.
Ja, nee. Warte mal, da war doch noch einer. Ein bisschen tiefer.
Sie pumpen eine Flüssigkeit aus dem Nashorn und untersuchen sie ein paar Meter weiter unter dem Mikroskop, um Eizellen zu zählen. Vorne, am Kopf des Nashorns, stehen 3 Leute, überwachen die Vitalfunktion von Lea. Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung, Lidreflex. Über ihre Augen haben sie eine riesige rote Tartandecke ausgebreitet.
Ja, gib dir Ketamin. Aufstehen sollte sie also nicht.
Nach über einer Stunde ziehen sie die Eisenstange aus Leas Hintern.
Okay, wir gehen raus.
Hildebrand und sein Team gehen Eizellen zählen. Am Ende werden es nur 4 sein.
Ein Dutzend Menschen, ein halber Tag Arbeit. Sie alle sind mitten in der Nacht um 2 Uhr in Berlin aufgestanden, sind dann nach Osnabrück gefahren, um hier einer Nashorndame 4 Eizellen zu entnehmen. Und all das, um am anderen Ende der Welt ein Tier zu retten, das wir selbst, also wir Menschen, ausgerottet haben. Im Gehege wacht Lea langsam auf. Alle Kabel wurden entfernt. Nur noch das Narkoseteam ist bei ihr. Wenn das Ketamin nachlässt, kann das Aufstehen ganz schnell gehen.
Okay, Lina, los. Lassen wir alleine.
Die Letzten haben gerade den Stall verlassen. Dann steht Lea ruckartig auf. Bewegt langsam den Kopf, noch etwas wackelig, aber wach.
Ich bin wahnsinnig beeindruckt, wie schnell sie wieder aufgestanden ist.
Zu Gott spielen. Schlafen, aufstehen.
Schlafen, aufstehen lassen, sagt der Anästhesist, während er seine Narkosespritzen wieder einpackt. Eigentlich sei das wie Gott spielen. Genau diesen Satz habe ich zuvor schon einmal gehört. Er stammt von Stuart Brand. Es ist sowas wie sein Lebensmotto. Ende der 60er schreibt er in das Intro des Whole Earth Catalog:
We are as gods and might as well get good at it.
Wir sind wie Götter. Warum also nicht gut darin werden?
Thomas Hildebrand schafft aus den Ei- und Spermazellen neue Embryonen in seinem Labor in Berlin, friert sie ein und lagert sie im Frozen Zoo bis zur weiteren Verwendung.
Ich habe am Wochenende gerade Jurassic Park noch mal geguckt. Das sieht ja genauso aus wie die Sachen, die Sie da haben.
Tja, ja, sehen Sie mal. Ja, wir machen aber nicht Jurassic Park. Wir nehmen unsere Ressourcen dafür, dass wir Tiere, die noch nicht ganz ausgestorben sind, vom Aussterben bewahren.
Auch wenn ich an die Auferstehung von ausgestorbenen Tieren denke, denke ich als erstes an Jurassic Park, also den Spielfilm aus den 90ern. Darin lässt ein Multimilliardär Dinosaurier für seinen Vergnügungspark wieder auferstehen. Ganz am Anfang sieht man einen Mann im beigen Anzug auf einem Floß.
Wie ist einmal das beigen gesagt?
Ganz am Anfang sieht man einen Mann in einem beigen Anzug.
Hast du wieder gemacht?
Sag das mal, wie heißt das denn?
Beige, in einem beigen Anzug.
In einer der ersten Szenen sieht man einen Mann in einem sandfarbenen Anzug auf einem Floß. Am Ufer eine Gruppe von Arbeitern, die mit einem Seil langsam an Land ziehen. Sie witzeln noch darüber, dass er bestimmt hinfällt, was er kurz danach auch tut. Der Mann im Anzug ist gekommen, um die Mine zu inspizieren. Eine Bernsteinmine in der Dominikanischen Republik. Plötzlich eilt ein Arbeiter zu ihnen. Er glaubt, etwas gefunden zu haben. Sie folgen ihm. Nach einigen Metern reicht er ihnen ein faustgroßes Stück Bernstein. Der Besitzer der Mine hält den Stein gegen das Licht. Die Kamera zoomt heran. Und innen drin, in diesem Bernstein, etwas sehr Wertvolles. Eine alte Mücke. In ihrem Stachel das Blut mit der DNA von Dinosauriern. 65 Millionen Jahre alt. Genau daraus lassen sie bei Jurassic Park die Dinos wieder auferstehen. Hildebrand und sein Team haben demgegenüber natürlich einen klaren Vorteil. Sie haben noch zwei lebende Tiere und das eingefrorene Sperma von den toten Männchen. Hildebrand kennt die Vergleiche. Jurassic Park, der verrückte Doktor, der aus purem Ehrgeiz Schöpfung spielt und die Gefahren übersieht.
Wobei ja Wissenschaftler häufig auch in die böse Ecke gestellt werden. Bei Jurassic Park ist es so. Also
er sieht seine Rolle in diesem Spiel anders. Er will Arten retten. Hildebrand sieht sich eher als einer, der die Wunden, die die Menschen der Natur zugefügt haben, zu heilen hilft.
Wenn sie dieses Ökosystem so stark schädigen, dass sie die gesamte Gefüge auseinanderbricht und viele auch, hunderte Arten auch mit dem Nashorn auf lange Sicht mit aussterben, dann wird der Mensch dafür bezahlen, sehr viel bezahlen.
Hildebrands Forschung könnte aber auch ganz neue Türen aufstoßen. Nicht nur die Spermien und Eizellen aus dem Frozen Zoo wieder zum Leben erwecken, nicht nur Arten dabei helfen, sie aus ihrem existenziellen Dämmerzustand zu befreien, sondern ganz andere Tiere wieder zum Leben erwecken.
What do people think about it? You know, do you want extinct species back? Yeah.
Als Stuart Brand 2013 auf der TED-Talk-Bühne steht, in seinem Naturpark-Ranger-Outfit, da verschreckt er viele seiner alten AnhängerInnen und Weggefährten aus der Umweltbewegung. Tiere zurückbringen, quasi aus dem Labor, das erscheint vielen irgendwie unnatürlich. Doch Stuart Brand hat zu diesem Zeitpunkt längst neue Verbündete gefunden. Menschen, die ihm seinen Traum, Tierarten zu retten, tatsächlich näher bringen können. Er erwähnt einen von ihnen in diesem TED-Talk.
George Church, one of the leading genetic engineers.
Den führenden Gentechniker George Church. Denn genau der hat ihn ein Jahr zuvor eingeladen. In ein kleines Labor an der Harvard University. Es ist ein Nachmittag, nur eine Handvoll WissenschaftlerInnen kommen hier zusammen. Seit Jahren forscht der Gastgeber, George Church, hier in Harvard an der Entschlüsselung von Gencode. Vor Jahren hat er in einem Team gearbeitet, das das komplette menschliche Genom entschlüsselte. An diesem Tag aber, da hat er das Bild eines Vogels an die Wand geworfen. Die Wandertaube. Einst bevölkerte sie die ganze USA, seit Jahren ist sie allerdings ausgestorben. George Church wird in den nächsten Minuten etwas sagen, das selbst für den Visionär Brand einigermaßen irre klingt. Wir können nicht nur DNA lesen, wir können sie auch schreiben. Aus einigen Resten DNA des ausgestorbenen Vogels kann Church das Vogelgenom neu erstellen und den Vogel erschaffen. Stuart Brand, selbst studierter Biologe, versteht, was das bedeuten würde und ist baff, angezündet.
George Church's Lab is really where it all began.
Brand wird nach dem Gespräch zu Church gehen, elektrisiert. Er denkt an all die Arten, die man so noch wiederbeleben könnte. Mit ein bisschen DNA einer längst ausgestorbenen Art ließe sich, Jahrtausende nach dem Aussterben, diese Art wieder zurückholen. In etwa so wie bei Jurassic Park. Brand entwickelt einen Traum. Was wäre, wenn wir eines der größten Säugetiere, das jemals an Land gelebt hat und das wir vermutlich ausgerottet haben, was, wenn wir genau das zurückbringen? Auf die Erde, unter uns Menschen. Stuart Brand,
möchte das Mammut wiederbeleben. Sein Freund George Church ist überzeugt, dass es geht. Und dass wir alle noch zu Lebzeiten ein Mammut live sehen werden.
Can you bring back the woolly mammoth? Because I would love to see one. Can we get one?
Yeah.
Das Mammut zurück auf der Erde. Und zwar nicht irgendwann, sondern 2028.
They're not stopping there. They plan to have woolly mammoths roaming the earth again by 2028.
In der nächsten Folge von Enden. Die Rückkehr.
Die Rückkehr ist eine Produktion von Andan und dem Futurium. Host und Autorinnen dieser Staffel Marlin Klavs und ich, Patrick Stegemann. Story-Editorin war Miku Sophie Kümmel. Producerin Marlin Klavs. Produktionsassistenz Mathieu Braun, Fact-Checking Sina Metz und Sarah Bayerschmidt. Redaktionelle Mitarbeit Sören Musial. Technische Produktion von Elisabeth Klingenberg und Yannick Werner mit Originalmusik von Benjamin Drees. Coverart Ram Studio. Executive Producer Patrick Stegemann und Keschrau Biros. Executive Producer für das Futurium Hanna Winker und Monique Lukas. Distribution Futurium Julia Ebeling. Redaktionelle Unterstützung Raffaele Hobbach und Johannes Sudau. Dank an alle Menschen und Tiere, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben.